Till Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören, präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V.
So, moin und herzlich willkommen. Da ist sie, die Folge Nummer 21 des Literaturpodcasts aus Oldenburg, Little Schnack, präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ich darf gleich wieder den Hinweis geben für alle, die uns jetzt hören, bei Spotify, Apple Podcasts, Audible oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Man kann auch diese Folge wieder sehen. Also wenn ihr Lust habt zu gucken, wie sehen die beiden Gestalten denn aus, die das hier heute machen, dann einfach mal rüberschalten, YouTube-Kanal vom Leseforum Oldenburg, Little Schnack eingeben. L-I-T, großes L-E bitte. Das ist ja ein Wortspiel für Literatur im Leseforum Oldenburg und hat nichts mit dem Little aus dem Englischen zu tun. Und dann findet ihr uns. Also wenn ihr Lust habt zuzugucken, herzlich willkommen. Ansonsten ganz herzlichen Dank auch für die Rückmeldung auf die letzten Folgen. Stefan Wellmann war ja letztes Mal hier. Wir haben viel über KI geredet und das wird auch heute wieder so ein ganz bisschen Thema sein. Und vielen Dank für die Rückmeldung. Das macht dann natürlich besonders Spaß, wenn dann auch so ein bisschen was kommt und ihr so freundlich seid, dann auch zu sagen, dass es euch gefallen hat. Sehr schön, freut mich. Und natürlich darf ich auch darum bitten, der Applaus des Podcasters ist ein Like oder noch schöner ein Kommentar. Das freut YouTube vor allen Dingen besonders. Wenn YouTube merkt, dass da ganz viel kommentiert wird und diskutiert wird, dann schießen wir nach oben und werden überall angeboten und so weiter. Also wenn ihr im Moment Zeit habt, freue ich mich über einen Kommentar, ein Like und natürlich über das Abo, nicht zu vergessen. So, das dazu für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Das Leseforum Oldenburg, liebe Freunde, ist das größte Autoren-Autoren-Netzwerk westlich von Bremen. Hier treffen sich Menschen, die das Buch lieben, die selber gerne schreiben oder die sich gerne auch bei Leuten aufhalten, die schreiben. Und das sind alle bei uns willkommen, die das Buch lieben. Also egal, ob ihr für euer eigenes Bücherregal nur schreibt, für euch selber oder ob ihr Ambitionen verfolgt oder sogar davon leben wollt eines Tages, egal, herzlich willkommen. Wir treffen uns immer am jeden zweiten Dienstag im Monat in der Gaststätte Mephisto im Artillerieweg 56 in Oldenburg, 19 Uhr. Jeder ist herzlich willkommen, 11 Mal im Jahr, im Dezember machen wir Weihnachtsfeier. Aber sonst gibt es immer eine kleine Lesung und anschließend ein nettes Beisammensein, Stammtisch, wie immer man das nennen will. Also könnt ihr herzlich gerne vorbeikommen und einfach dabei sein und uns mal kennenlernen. Und ja, vielleicht haben wir Spaß miteinander und hacken irgendwas zusammen aus. Das kann ja gut sein. So, dann kann ich bei der Gelegenheit noch sagen, dass wir im Verein natürlich auch andere Sachen machen. Wir machen auch eine sogenannte Zerreißprobe. Die ist allerdings nur für Vereinsmitglieder. Aber ich muss ja ein bisschen Werbung dafür machen, dass ihr Lust habt, vielleicht auch zu uns zu kommen. In der Zerreißprobe treffen sich Autorinnen und Autoren in einem geschützten Raum und können sich gegenseitig ihre Manuskripte vorstellen, die diskutieren. Also wenn ihr was geschrieben habt und seid euch nicht so sicher, ob das gut ist oder so, trifft man sich dort mit anderen Menschen, die auch schreiben, stellt das vor, liest mal 2-3 Seiten vor, bekommt Feedback und kriegt natürlich auch gleichermaßen mit, was machen die anderen, was kann man sich was abgucken und kann dadurch total lernen. Das machen wir mal am letzten Donnerstag im Monat. Da ist eine Anmeldung erforderlich, neben der Vereinsmitgliedschaft info@leseforum-oldenburg.de und dann stellen wir die Kontakte her und ihr könnt natürlich dabei sein. Und jetzt parallel dazu laufen auch sogar 2 Anthologien, also wir helfen auch immer dabei, das Zeug, das einem so einfällt, auch mal zu veröffentlichen. Wir machen eine zum Thema Zum Meer, die ist auch schon fast zu, da können wir fast keinen mehr aufnehmen, wo wir eine Melange machen aus Bildern. Wir haben eine Aquarellkünstlerin aus Bremen gewinnen können, die so Aquarelle mit maritimem Hintergrund zur Verfügung gestellt hat. Und dazu haben wir eingeladen, eben Prosa zu schreiben. Und es läuft auch, das wird meinen heutigen Gast besonders freuen, auch eine Krimi-Anthologie. Aber die ist meines Wissens schon voll, da müssen wir dann demnächst was Neues machen. Aber immerhin. So, das mal so ein bisschen in eigener Sache. Und nun freue ich mich, meinen heutigen Gast begrüßen zu können, den einige von euch bestimmt schon kennen. Denn vor ein paar Monaten war er bei uns bei einem dieser legendären Lesenabenden schon zu Gast. Und das freut mich, dass es geklappt hat, dass er die Einladung angenommen hat. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Bieling. Hallo.
Ja, hallo Olli.
Ja, schön, dass du gekommen bist. Das ist wunderbar. Und wir haben es eben im Vorgespräch schon gesagt. Du hast ja bringst eine Besonderheit mit, die wir hier vor 2 Monaten schon mal hatten. Du bist, es steht auf deiner Homepage, am südlichen Rand des Ruhrgebietes geboren, wohnst aber jetzt in Oldenburg, so wie Mandy auch.
Genau, genau. Ja, also Ruhrgebiet ist natürlich groß, Mandy kenne ich nicht.
Das ändern wir dann.
Aus dem Ruhrgebiet heraus. Ja. Wir haben uns jetzt mal kennengelernt, erst online, persönlich noch nicht. Aber da gibt sich dann bestimmt demnächst auch die Gelegenheit.
Ja, was heißt das denn eigentlich südlicher Rand? Wo genau war das?
Das war Hagen, also südlich der Ruhr. Und ja, ich habe aber dann meine Jugend und auch meine Studienzeit im Ruhrgebiet verbracht, in Bochum. Und naja, und danach bin ich einiges rumgekommen in Europa und darüber hinaus. Und ja, das war eine ganz, ganz spannende Zeit, die mich auch wirklich geprägt hat. Und auch dieses, ich sag mal, Herumkommen dann ermöglicht
hat. Ja, Bochum ist ja die Stadt, über die Herbert Grönemeyer mal gesagt hat, mit dem Messer im Rücken gehen wir noch lange nicht nach Haus.
Ja.
Ja. Das führt mich so ein bisschen zu der Frage, wie war denn die Kindheit und Jugend so im Ruhrgebiet? Was hast du da besonders mitgenommen?
Naja, also man sagt ja so, Ruhrgebiet, ja, also alles grau und schmutzig. Und ich kann mich sogar noch daran erinnern, wenn ich zu meiner Großmutter gefahren bin, war da vielleicht 6 oder 8 oder sowas, da sind wir kilometerweit an der Hasper-Hütte vorbeigefahren. Das war so ein Thyssen-Stahlwerk. Mhm. Ja, und da sagte man, man wird deshalb nie krank, also so mit Schnupfen oder so, weil die Luft halt so gelb war mit so viel Schwefel. Ja. Da kann ich mich also noch dran erinnern, wenn man daran vorbeigefahren ist. Und ansonsten kann ich mich an das viele, viele Grün erinnern, an die Kultur, die dort dann aus den Industrieruinen gewachsen ist, nachdem all dieses Stahl und Kohle dort mehr oder weniger weg war.
Ja. Du bist ja jetzt also veröffentlicht hast du ja erst seit 2021, cool. Wenn ich deine Homepage richtig entnommen habe. Hast du auch erst in dem Alter und in dem Zeitpunkt angefangen zu schreiben oder hast du schon vorher was
gemacht? Nein, also ich habe als Jugendlicher war ich also glühender Lyrikverfasser.
Der Mädchen wegen, sei ehrlich.
Nein. Also mir hat das was gegeben, auf den Punkt zu bringen mit ganz vielen Konnotationen und Assoziationen. Und, also das fand ich gut, das habe ich auch weitergemacht, so einfach für mich. Das ist aber bisher nie irgendetwas veröffentlicht worden. Und ich habe auch zwischendurch immer mal wieder Erzählungen geschrieben, aber meistens dann auch direkt wieder weggeworfen, weil sie mir dann doch irgendwann nach 2-3 Monaten nicht gefallen haben. Also so richtig ernsthaft bin ich da nie ans Laufen gekommen. Mhm. Erst jetzt im fortgeschrittenen Alter.
Haben deine Eltern denn grundsätzlich so das Künstlerische gefördert oder hast du das trotz ihrer gemacht?
Ja, nö, die haben das schon gefördert. Also es waren bin ich sehr dankbar, sehr tolerante Menschen auch, die manches, was ich getan habe, was sie nicht verstanden haben, trotzdem toleriert haben. Sie hatten allerdings auch in dem Bereich, was jetzt Kunst und Kultur angeht, waren sie sehr interessiert. Haben das dann auch unterstützt, wenn wir ins Theater gegangen sind oder ins Museum, haben sie mich da auch dann quasi ein bisschen geleitet und ein bisschen auch gefordert, mich mit Kultur auseinanderzusetzen. Und ich habe eben halt auch diese Art und diese Ader immer in mir gehabt. Also ich habe dann auch, als ich dann aus dem Jugendalter heraus war und man so überlegen musste, ja, was studiere ich denn jetzt eigentlich? Habe ich ja auch Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert, unter anderem, weil ich eben auch immer diese darstellende, erzählende, vermittelnde Ader so in mir hatte und das auch eigentlich dort ein bisschen fördern wollte.
Mhm. Genau, das ist ja so von dem, was man über dich findet im Netz, also das Erste, was wirklich total interessant ist, weil du bist ja Ökonom geworden und hast dann in der Wirtschaft gearbeitet. Das war vermutlich auch der Schwerpunkt des Studiums. Ja. Und so diese Zweigleisigkeit, hat denn ernsthaft auch mal für dich dass diese Möglichkeit bestanden zu sagen, vielleicht mache ich auch das Künstlerische und habe das Wirtschaftliche so als Allgemeinbildung nebenbei?
Ja, das war durchaus auch eine Überlegung, auch eine Option. Also es ist tatsächlich so, ich habe auch Wirtschaftswissenschaften studiert und bin also auch Diplom-Ökonom vom Abschluss her. Und es war damals so die Zeit, wo es losging, so mit Privatfernsehen, Privatrundfunk und so weiter. Und da gab es eben auch ja, Kontakte und Ideen, eben halt mich in diese Richtung zu entwickeln. Aber wie es manchmal so ist, also wenn man so ein Studium fertig hat, dann muss man auch irgendwie mal Geld verdienen, will man ja auch.
Ja, klar.
Man hat ja auch einiges dann sich nicht leisten können. Ja, und dann bin ich eigentlich in eine ganz andere Richtung gekommen. Also dann, also wirtschaftliche Tätigkeit und zwar in der Bauindustrie quasi. Bauindustrie, Bauzulieferindustrie. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Literatur zu tun. Und auch der Ton auf den Baustellen ist natürlich manchmal ganz anderer.
Ja, aber kann Themen liefern.
Ja, ja, aber unheimlich.
Ja, also du hast ja eben schon gerade so schön von der Jugend gesprochen. Ich würde da noch mal einen Satz drauf verlieren wollen, weil man ja sagt, so die ersten 20 Jahre prägen ein Jahr. Da, wo man groß geworden ist, was gibt es da zu essen, wie reden die Leute, wie war das Wetter und all diese Dinge. Wenn du so jetzt heute auf dein Leben zurückbringst, was sind denn so die wesentlichen Dinge, wo du sagst, das begleitet mich eigentlich aus Kindheit und Jugend bis heute, was habe ich so mitgenommen?
Also ich denke, die Direktheit. Ja, also wir, gerade Ruhrgebiet, ja, die Leute reden halt, wie sie denken. Ja, ja. Und die halten da nicht hinterm Berg und die sind auch nicht falsch oder irgendwie ja, schlecht in dem Sinne, dass sie hinterrücks sind oder so etwas. Und das hat mich schon geprägt die ganze Zeit. Das war oft, war das zu meinem Vorteil, dass ich das dann auch ein bisschen so übernommen habe. Manchmal hat es mir natürlich auch geschadet. Ja, das ist nicht immer gut angekommen. Ne?
Das kann ich mir gut vorstellen.
Wenn man dann so, also dass es klar, jetzt, klar drauf geht. Aber ich glaube, das ist ein Ding und ein Thema, das ich von dort mitgenommen habe und das mich eigentlich mein Leben lang jetzt begleitet
hat. Ja. Wunderbar. Du hast dich ja für das Krimi-Genre entschieden. Erzähl uns doch mal, wer ist denn wohl Jupp Koslowski?
Ja.
Was ist denn, das ist ja deine Figur, die wir haben hier, für die das gucken können. Hinter uns stehen ja deine beiden Bücher, das Kapital der Gesellschaft und der Krieg der Wiederkehr. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Aber erzähl uns doch erstmal, wer ist denn Jupp Koslowski?
Ja,
wie würdest du ihn beschreiben?
Also Jupp Koslowski ist natürlich ein Ruhrgebietskind.
Podolski und
genau, Schibanski. Also das sagt natürlich der Name schon. Ja. Ja, ist also Dortmunder Privatdetektiv.
Ruhrpole vermutlich.
Ne? Ja, ja, also irgendwann vor vielen Jahrzehnten sind sicher die Vorfahren schon eingewandert worden. Deutschland war ja schon immer ein Einwanderungsland, das vergessen wir oft.
Ja.
Und ja, aber er ist jetzt so ein richtiger Ruhrpott-Junge dort geworden, war ursprünglich mal bei der Polizei, ist dann ja, durch verschiedene Vorkommnisse dort ausgeschieden und ist jetzt allein schaffender Privatdetektiv, auch so ein bisschen neben der Rolle. Also er hat natürlich zwei, die ihn auch bei seinen Fällen dann immer unterstützen. Es ist also ein Reporter beim Ruhrmorgen, der natürlich Zugriff auf alle möglichen Archive etc. hat und dort und die Lina Angelio, ja, die auch bei der Polizei in Essen arbeitet und da natürlich auch dann ab und zu mal widerwillig ihm Unterstützung leistet, immer hoffend, dass sich zwischen ihr und Jupp dann auch was entwickelt. Und ja, und da ist man auch schon bei der, wie sagt man, bei der Seite von Jupp, die dann oft auch Kritik hervorruft. Also er nutzt das natürlich auch in dieser Art, wie Ruhrgebietsleute das auch machen. Ja? Also er ist da nicht irgendwie hinterrücks oder heimtückisch oder so, aber er gibt auch nicht nach. Also er hat da gar kein Interesse dran.
Okay.
Ja, und aber nimmt das in Kauf und sagt, ja, wenn die das nicht will, dann soll es halt sein lassen, so ungefähr.
Du hast gesagt, die Figur ist jetzt Privatdetektiv, hat aber einen Polizeihintergrund. Das erinnert mich an ein Interview, das ich mit dem Wolfgang Schorlau gehört habe, der die Dengler-Romane schreibt. Genau. Und der seine.
Das ist ein toller Roman.
Total. Ja. Mag ich auch sehr gerne, auch inzwischen fantastisch verfilmt übrigens. Ne? Ja. Und seine Figur war ja beim BKA. Und er hat mal beim Interview gesagt, dass sein erster Lektor gesagt hätte, also Privatdetektiv alleine geht in Deutschland nicht, das will keiner lesen. War das für dich auch so ein Grund zu sagen, ich gebe der Figur so einen Polizeihintergrund oder war das eher Zufall?
Nein, also jedenfalls nicht diese Überlegung. Die Überlegung war eher zu sagen, naja, also wie wird man Privatdetektiv? Ja, das, ich glaube, das ist zwar auch ein Ausbildungsberuf, aber es ist einfacher zu verarbeiten dann, wenn man sagt, naja, also der kommt aus der polizeilichen Tätigkeit, hat daher eben auch die ganzen Methodiken und Herangehensweisen, weiß, wie das irgendwie funktioniert und was so auf ihn zukommt und kennt auch das Kriminelle. Und das war so die Überlegung.
Ja.
Also okay. Es war nicht so sehr, wie kann ich es jetzt verkaufen.
Ja, okay, alles klar, verstehe ich. Du bist jetzt in der zweiten Staffel der dritte, der hier sitzt, der zweite, der wirklich bisher nur Krimis geschrieben hat. Stefan Wellmann hat ja auch Krimis geschrieben, aber noch vieles andere. Was fasziniert dich denn in diesem Genre? Hättest du auch Romance schreiben können oder Fantasy oder Science Fiction oder so? Ja. Warum Krimis?
Naja, also ich sag mal, in Krimi ist es so, dass man auch, ich sag mal, sich die Wut auch von der Seele schreiben kann.
Ja. Ja,
also ich sag mal, wenn das kennen vielleicht manche, ja, wenn die sagen, also jetzt möchte ich irgendjemandem den Kopf abschneiden. das kann man dann im Krimi verarbeiten.
Ja.
Kann das dann tun.
Ja. So wie James Bond immer so schöne Autos hat und sich Parklücken frei bomben kann.
Genau, ja, das ja, richtig.
Das,
ja, das,
ja.
Also es ist tatsächlich zum Stressabbau auch gut geeignet.
Okay. Bei dir ist noch alles handgemacht oder spielt künstliche Intelligenz auch schon eine Rolle?
Nein, es ist alles handgemacht, also jedenfalls in denen. Mittlerweile kommt man ja kaum noch drum herum. Also es gehört ja auch viel Recherche dazu.
Ja. Ja.
Und wenn man jetzt irgendwas eintippt in Google.
Antwortet Gemini.
Genau, also dann kommt ja erstmal die Zusammenfassung von KI. Und also insofern bei denen, die ich jetzt schreibe, ist sicher auch KI jetzt nicht aktiv benutzt und gesagt, also jetzt mach mal, aber zumindest mal ist KI unterstützend da tätig.
Ja.
Da kommt man auch, glaube ich, gar nicht mehr drum herum.
Ja, das sehe ich auch so. Wir haben es hier beim letzten Mal ja auch mit Stefan lange diskutiert und wie siehst du denn jetzt aber trotzdem allgemein, die Versuchung ist ja groß, dass man auch dann doch die KI sagt, ach, schreib du doch mal. Wie wird künstliche Intelligenz deiner Meinung nach, welche Auswirkungen wird sie auf die Literatur haben?
Also ich glaube, es wird da ganz gravierende Auswirkungen geben und das wird sich stark ändern. Also KI lebt ja davon, dass sie Dinge nachahmt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich kann einmal analytische KI haben, die also schaut, wie hängt was zusammen, Verbindungen aufzeigt und daneben generative KI einsetzt, also die etwas erschafft, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass wenn ich KI sage, schreib mal etwas, dass die KI lernt, dass ein solches Cover mit einem solchen Setup, mit den Charakteren, mit dem Plot, mit der emotionalen Heldenreise und so weiter, sich unheimlich gut verkaufen. Und dass dann bestimmte Genres in eine solche Blase hineingelernt werden, ja, und dann da verharren. Und das hat natürlich dann zwei Seiten. Das hat natürlich einmal eine gewisse Verarmung in dem Bereich, wo KI eben eingesetzt wird, und zwar vorrangig eingesetzt wird. Es gibt Leute, die sagen, naja, so Unternehmen wie Amazon, die werden natürlich keine, die werden ihre Bücher, die sie dort veröffentlichen, die werden die in einer KI-Farm selber schreiben lassen.
Vermutlich, ja.
Ja, wahrscheinlich haben die schon ein paar Millionen investiert und dauert nur noch 2-3 Jahre und das ist soweit. Aber die andere Seite ist, das eröffnet natürlich auch unheimliche Chancen. Nämlich in dem Bereich, wo ich nicht genau das Gleiche mache, wo ich davon abweiche und trotzdem über die Kreativität, die noch der Mensch hat, einzig der Mensch hat, dann eben etwas Einzigartiges erschaffe, was sich deutlich von dem abhebt und damit dann eben auch für den Autoren ganz erhebliche Möglichkeiten schafft.
Ja, ohne zu technisch zu werden, aber die nächste Revolution zieht ja schon auf am Horizont, ist vermutlich schon im Gange. Es ist die Rede von Quantencomputern, die eben, wenn ich das richtig verstanden habe, Physik immer eine 5, aber wenn ich das richtig verstanden habe, die digitale Welt macht 1 und 0 und Quantencomputer können auch dazwischen noch genau. Dinge entscheiden und sind damit in der Rechenleistung um ein Vielfaches stärker. Genau. Und wenn wir irgendwann die Energie dafür haben und den Platz und so weiter, dann wird das vermutlich natürlich kommen. Dann ist das Ende der Literatur gekommen, wenn die am Markt sind, oder was meinst du? Oder bleibst du bei dem, was du gerade gesagt hast?
Nein, ich glaube, das ist dann nochmal ein weiterer Schritt. Also erstmal das Thema Quantencomputing ist eigentlich die disruptive Technologie, die es momentan gibt. Es findet nur jenseits des Bewusstseins der Öffentlichkeit statt. Wobei es in Kreisen, die sich, oder in politischen Kreisen und so weiter, absolut bekannt ist, dass es das ist. Also es hat zum Beispiel schon mal im Vatikan eine Konferenz zum Quantencomputing gegeben, um eben zu eruieren und zu besprechen, was bedeutet das. Jetzt in Kanada auf der G7-Veranstaltung hat es ein Kommuniqué dazu gegeben. Also ist ja eigentlich nichts rausgekommen, wenn man so in die Zeitung guckt.
Genau. Ja, war so, nicht in der Tagesschau,
oder? Nee, war nicht in der Tagesschau, aber das ist, das hat da irgendwie, gut, das wissen wir, zu Israel und Iran hat es ein Kommuniqué gegeben. Ja, es hat aber noch ein paar, 3, 4, 5 weitere gegeben, darunter eins zum Quantencomputing. Mhm. Also das ist ein Wahnsinnsthema, das auch wirklich groß aufgehängt ist mittlerweile, was aber wir, ich sag mal, Normalmenschen eigentlich gar nicht richtig mitkriegen.
Ja.
So, die Änderung, die sich ergeben wird, du hast es angesprochen, ist aus meiner Sicht, dass wir aus dem digitalen Zeitalter herausgehen. Und zwar dieses Thema, ich bin jetzt auch kein Physiker und kann das auch nur so erklären, dass Physiker wahrscheinlich sagen werden, um Gottes Willen, was erzählt er da?
Ja?
Aber es ist tatsächlich so, es sind glaube ich, 3 Dinge, die da ganz wichtig sind, wenn man dieses Thema Quanten anschaut. Das eine ist, du hast es angesprochen, das ist nicht digital, also 0 oder 1, sondern so ein Qubit, das sind diese Recheneinheiten. Das kann alle möglichen Zustände zwischen 0 und 1 und 0 und 1 und auch alle gleichzeitig annehmen. Mhm. Das ist für Nicht-Physiker schwer zu verstehen. So ist es. Das nennt sich in deren Fachsprache Superposition. So, das zweite ist, ich kann Quanten verschränken. Das bedeutet, dass wenn sich in einem Qubit etwas ändert, das gleichzeitig auch in dem anderen ist. Das heißt, nicht mehr wie heute wird iterativ hintereinander irgendetwas gerechnet, also 1 plus 1 gleich 2 und dann kommt der nächste Rechenschritt und so weiter, sondern das findet alles parallel statt.
Das wird also
so. Und das dritte ist, es gibt keine eindeutigen deterministischen Ergebnisse mehr, sondern nur noch wahrscheinliche Ergebnisse. Haben wir alle mal gehört, ja, Quanten, oh, das kann man alles irgendwie gar nicht so richtig fassen. So, und wenn ich das nehme, dann bedeutet das ja eigentlich, dass wir damit einen großen Schritt näher sind in Richtung, ich imitiere nicht mehr Intelligenz, wie es heute bei der KI ist, sondern vielleicht von der Arbeitsweise her bin ich ja viel näher daran, wie unser Gehirn heute arbeitet und komme dann vielleicht auch näher zu einem Schritt, Kreativität, ich sagte das ja vorhin, die Kreativität ist heute noch beim Menschen, aber es mag sein, dass die Quantentechnologie auch kreativ werden kann.
Gut, wir harren mal der Dinge, die da kommen und was das dann für uns alles bedeutet. Ich kann dich natürlich nicht aus diesem Gespräch entlassen, ohne mal ein Wort zu verlieren über den Verein, dem du nicht nur Mitglied bist, du hast ihm auch 2 Jahre vorgestanden, wenn ich es richtig gelesen habe, das Syndikat.
Ja.
Erzähl uns noch ein bisschen darüber, was ist das Syndikat und wer versammelt sich da, was macht ihr?
Ja, also Olli, du hast das vorhin auch gesagt, also ein Verein, also das Netzwerk, ja, wo Leute zusammenkommen, die sich gegenseitig unterstützen und helfen. So ist das auch beim Syndikat. Das ist also eine Vereinigung von über 800 Krimi-Autoren aus dem deutschsprachigen Raum. Das sind also Leute ziemlich unbekannt wie ich, die in irgendwelchen Nischen oder in Spezialitäten schreiben. Dazu gehören aber auch so die Altmeister, so die Ingrid Noll oder der Bernhard Schlink sind da Mitglied. Wir haben
hinter uns vertreten.
Ja, wir haben einige der aktuellen Top-Bestseller-Autoren, also den Sebastian Fitzek zum Beispiel, oder die Eva Allenstedt, die da Mitglied sind. Und wir unterstützen uns da gegenseitig. Wir haben also auch so ein Forum, ja, wo man eine Frage stellen kann. Ich habe noch nie erlebt, ja, dass irgendeine Frage gestellt hat. Zum Quantencomputer oder zu, egal was, Kochrezept, ja, wie wirkt Gift, irgendetwas, Steuer, wo nicht irgendjemand was Sinnvolles antworten konnte. Wir machen einmal im Jahr, veranstalten wir die Kriminale. Das ist also der größte Branchentreff des deutschsprachigen Krimis, wo dann aus Österreich, Schweiz, Luxemburg über 250 Krimi-Autoren zusammenkommen für eine ganze Woche. Es wechselt immer so von Stadt zu Stadt. Letztes Jahr waren wir in Hannover, dieses Jahr waren wir in Schwetzingen, das ist bei Heidelberg. Nächstes Jahr sind wir in Salzburg und treffen uns da eben zu, ja, wir machen Lesungen natürlich für die Öffentlichkeit, aber wir machen auch interne Weiterbildungen zu Schreiben, zu Psychologie, zu Buchmarkt, zu allem Möglichen. Was wir auch tun, ist also von uns, von Autoren finanziert, ist der Glauser. Das ist also der, ja, ich denke schon, der bestangesehene Preis für deutschsprachige Krimi-Literatur. Der also von uns finanziert wird, wo auch nur Krimi-Autoren in der Jury sitzen und der dann eben an den besten Roman, an den besten Debütroman, an die beste Kurzgeschichte, an den besten Kinder und an den besten Jugend in diesen Kategorien dort vergeben wird. Okay. Ist insgesamt mit 12.000 Euro dotiert, ist also auch eine Sache, die wir tun. Ich weiß, Zeit, du musst irgendwas rausschneiden, wenn ich was sagen will, um jetzt den Bogen zu nehmen, was ich vorher hatte. Was wir natürlich auch tun, ist, wir vertreten die Interessen von Krimi-Autoren in Bezug auf Kulturpolitik.
Mhm. Okay.
Also einmal auf Bundesebene natürlich, wo wir dort in Berlin Lobbying betreiben, wo wir aber auch Mitglied sind im European Writers Council in Brüssel, das ist auch eine Lobbyorganisation quasi in Brüssel, die dort versucht, eben auch politisch den Interessen von Krimi-Autoren Gehör zu verschaffen. Und das, was beispielsweise jetzt in dieser AI-Richtlinie, die Europäische Union im letzten Jahr erlassen hat, drinsteht, zum Urheberrecht, das ist auch ganz maßgeblich von diesem European Writers Council mit unterstützt und mitdiskutiert worden.
Gut, dann vielen Dank für den Einblick und von Vereinsbruder zu Vereinsbruder viel Erfolg natürlich weiterhin bei der Arbeit, das ist keine Frage. So, auf deiner Homepage der Homepage von Jörg Koslowski, um genau zu sein, der eine eigene Website betreibt, der Bursche, sind ganz viele neue Titel angekündigt. Wenn ich richtig weiß, 21 ist einer rausgekommen, 23 und kommt vor Weihnachten noch was? Wie sieht's aus? Wie geht's mit Jupp Koslowski weiter?
Nein, also Jupp Koslowski, deshalb bin ich auch auf dieses Thema Quantencomputing gekommen. Jupp Koslowski hat momentan sehr schwierige Fälle und es wird wahrscheinlich im nächsten Jahr wird wahrscheinlich ein Jupp Koslowski rauskommen. Dieses Jahr kommt noch einer, den Standalone-Titel, den ich geschrieben habe. Hush Money, Schweigegeld für Izmir. Und ja, da geht es auch um einen, das ist diesmal kein BKA, sondern BND, abgehalfterter BND-Agent, der jetzt in der Sicherheitsabteilung eines großen Konzerns arbeitet. Und da erfolgt der Anruf bei der anonymen Whistleblower-Hotline, dass da in Izmir irgendwas nicht stimmt. Und so entwickelt sich dann auch ein Kriminalfall.
Sehr schön. Also da kommen sicherlich auch so ein paar Assoziationen, Ideen und so aus deiner beruflichen Karriere fließen da gelegentlich mit ein, nehme ich an. Also ohne, dass du jetzt verwickelt gewesen wärst, so meine ich das nicht. Aber man muss ja erstmal auf die Idee kommen zu sagen, ich verlege das mal nach Izmir und da gibt es einen Whistleblower und so.
Ja, ja. Also das ist richtig, all die Dinge, die ich da beschreibe oder auch in den Büchern, in den wo es um wirtschaftliche Dinge geht, um Strukturen, die könnten tatsächlich auch so sein in größeren Konzernen. Das könnte alles so ablaufen. Ja.
Da freuen wir uns drauf, lieber Matthias. Bis hierhin erstmal vielen Dank für dein Kommen hier in Little Schnack und schön, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde.
Sehr gerne. Und nun, liebe Leute, kommen wir, wie ja in dieser zweiten Staffel üblich, zur ersten von den beiden Zugaben. Denn wir wollen euch ja nicht nur immer einen Autor vorstellen oder jemanden, der halt mit Büchern umgeht, sondern wir beide haben natürlich jeder noch ein Buch mitgebracht. Und wie immer fange ich auch mal an. Und ich habe dieses Buch hier mir rausgesucht, bei dem man schon ein bisschen nervös wird, wenn man das Cover anguckt, weil keine Sorge für die, die jetzt zugucken, ihr habt keinen Sehfehler und das Bild ist auch genauso scharf wie vorher. Das ist so. Wir reden über Wolf Haas, den Wackelkontakt. Wolf Haas ist ja österreichischer Schriftsteller und die Krimi-Freunde kennen ihn, weil er die Brenner-Romane geschrieben hat, die übrigens auch mit dem sensationellen Josef Hader in der Hauptrolle verfilmt worden sind. Übrigens, obwohl Wolf Haas das erst nicht wollte, er hat dann trotzdem aber hinterher in den Drehbüchern mitgeschrieben und mitgemacht. Weitere Titel, ich habe es mir nochmal rausgesucht, Verteidigung der Missionarstellung, Müll oder Das Wetter vor 15 Jahren, wo Wolf Haas sich selber interviewt und über die Liebe redet, auch sehr, sehr lesenswert übrigens. Und aber jetzt ganz aktuell zu Beginn dieses Jahres, deswegen auch noch als Hardcover ausschließlich erhältlich, der Wackelkontakt. Und ich habe dieses Buch lustigerweise gelesen in meinem Portugal-Urlaub, als der Strom ausfiel. Also ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen fiel mal in Südeuropa der Strom aus. Da war ich mit meiner Frau gerade in Portugal und wir haben da auf der Terrasse unserer Ferienwohnung gesessen. Und sie hat mir ein paar Strümpfe gestrickt und ich habe das Buch laut vorgelesen, begonnen und dann während des ganzen Urlaubs weiter. Worum geht's? Es geht darum, dass Frank Escher in seiner Wohnung, warte, das ist kein Zufall, der Name übrigens, weil es gibt dieses Bild Escher, wo so von dem Maler, wo so zwei Hände sich quasi selber malen, so ineinander greifen. Der wartet in seiner Wohnung auf einen Elektriker, weil eine seiner Steckdosen Wackelkontakt hat. Und um die Wartezeit zu vertreiben, liest er ein Buch. Und in diesem Buch geht es um einen Mafia-Kronzeugen mit dem Namen Elio Russo. Der sitzt nämlich im Gefängnis und wartet dort auf seine Entlassung bzw. auf das Zeugenschutzprogramm. Und der wiederum verkürzt sich die Wartezeit damit, dass er auch ein Buch liest. Und das handelt von einem gewissen Franz Escher, der in seiner Wohnung sitzt und auf einen Elektriker wartet, der ihm eine Wackelkontaktsteckdose repariert. Dieses Konstrukt macht einen am Anfang erst so ein klein bisschen schwindelig, weil wir haben ein bisschen gebraucht, das erst zu schnallen, was hier gerade passiert. Dass sie jeweils immer in das Buch lesen und dann in die Geschichte des anderen gehen. Und das wird so eine Spirale, die am Ende sehr kunstvoll und auch mit einem sehr überraschenden Ende übrigens zusammengeführt wird. Das ist eins von den Büchern, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, als ich hier Marc-Uwe Kling Views vorgestellt habe, es gibt so Bücher, die legt man nicht außer Hand. Die fängt man an und dann liest man die durch und auch dieses hier gehört dazu. Kann ich also sehr empfehlen. Hat mir ganz großen Spaß gemacht zu lesen. Wolf Haas, Wackelkontakt, ist in jedem qualifizierten Buchhandel zu haben. Wir kaufen ja nur beim qualifizierten Buchhandel und nicht beim großen Online-Riesen. Für 25 Euro kann man das hier schenken. Weihnachten ist auch bald. Oder auch selber lesen. Also, Wolf Haas, das wäre meine Buchempfehlung für heute. Und nun sind wir wieder bei dir, denn du hast uns auch eins mitgebracht.
Ja, ich habe natürlich einen Krimi. Nein, ich habe voll gefragt, ob ich auch ein Sachbuch mitbringen darf. Fall, ja. Und zwar habe ich mitgebracht von Richard Overy, Warum Krieg? Mhm. Richard Overy ist Historiker, in London geboren, ist auch Professor dort an irgendeiner, also nicht in London, irgendwo in Großbritannien, an einer Universität, sehr angesehen, international. Schreibt aber auch, ich sag mal, für das breite Publikum ganz interessante Sachen. Und ich habe das deshalb mitgebracht, weil er versucht, sich hier in diesem Buch mit dem Krieg auseinanderzusetzen. Und zwar umreißt er im Teil 1 zunächst mal die Grundlagen, warum Menschen Krieg führen, also jenseits aller Historie, in Biologie, Psychologie, Anthropologie, Soziologie, was macht eigentlich Menschen, menschliche Gesellschaften fähig, Krieg zu führen? Und beschäftigt sich dann in einem zweiten Teil mit den, so wie er identifiziert hat, den vier wesentlichen Gründen, warum Krieg entstehen. Das ist also einmal Sicherheit, das wird dann mal, ja, wir müssen wegen Sicherheit, müssen wir uns irgendwie verteidigen oder sonst irgendwas. Ressourcen ist der zweite Grund, also Öl oder was auch immer. Der dritte Grund ist Ideologie oder Religion.
Wird gerne genommen,
ja. Wird auch immer wieder gerne genommen. Ja. Und der vierte Grund ist einfach Machtstreben, also ja, Imperialismus und so weiter. Und ich fand das unheimlich erhellend, erleuchtend, weil er, ich sag mal, aus seiner Perspektive versucht, das sehr, sehr einfach, aber auch sehr, sehr eindrücklich und sehr überzeugend darzustellen. Warum ist die Welt so kriegerisch? Warum sind die Konflikte da, mit denen wir konfrontiert sind? Und was könnten wir daraus lernen, wenn da der Wille für da wäre?
Spannend, spannend. Der Homo sapiens hat ja eine ganze Menge geschaffen in seiner Geschichte, die jetzt, glaube ich, 100.000 Jahre währt, wenn ich es richtig weiß. Aber eben diese Frage, warum es nicht gelingt, kooperativ zusammenzuleben, sondern warum die von dir hier in dem Buch gerade zitierten, angeführten Gründe immer wieder dazu führen, dass wir mit Waffengewalt aufeinander zugehen, da sind wir, ich will nicht sagen, gar nicht näher gekommen. Also im alten Rom hat man ja im Circus Maximus noch den Dom gesehen. Ja, es gab auch noch härtere Zeiten, wo sogar aus reinem Vergnügen die Leute geschlachtet wurden. Aber wir haben da noch einen langen Weg vor uns. Ja, prima Empfehlung. Vielen Dank dafür. So, und dann kommen wir auch, ist das ja neu hier in der zweiten Staffel, zur zweiten Zugabe. Die ist nämlich, dass wir dich ja auch gebeten haben, lies uns noch mal ein paar Seiten vor aus einem deiner Werke. Und ja, darauf freuen wir uns jetzt.
Ja, und zwar, ich habe mich entschieden, aus einer meiner Kurzgeschichten zu lesen. Aus der Anthologie Strandkorb, Mord und Sonnenbrand. und zwar deshalb habe ich mich entschieden. Ich weiß ja, dass das Leseforum auch Anthologien rausbringt, hast du auch gesagt. Und ich möchte so ein bisschen für die Anthologie werben. Denn da habe ich die Möglichkeit, einmal viele Autoren kennenzulernen, die ein Thema beleuchten. Also hier sind es Küste, oder Schuhe oder Weihnachten oder was auch immer es da alles so gibt. Also sprich viele Autoren, die ein Thema beleuchten. Und zum anderen ist es sehr häufig so, dass die Autoren mit ihren Kurzgeschichten anders sind, als sie das in ihren Romanen und großen Werken sind.
Ja, wir sind gespannt.
Ich will also hier auch aus der Mitte vorlesen, kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Also Frauke Hansen ist Fußpflegerin auf Wangerooge und hat einen Auftrag, den sie während der Behandlung abbrechen muss, weil dort etwas passiert. Es gibt noch ein paar Komplikationen. Es stellt sich heraus, dass diese Gruppe von Russen, bei dessen Chef sie diese Behandlung machte, unter der Beobachtung des BND stehen und eigentlich sollte eine eine Abhörnadel untergebracht werden. Ich zeige die hier mal, wer sie nicht jetzt, wer also nur den Podcast hat, das sieht genau so aus wie eine.
Der Autor zeigt eine Stecknadel.
Ja, eine Stecknadel. Und jetzt, weil die eben überstürzt abreißen wollen, die Russen, ja, scheint also der ganze Einsatz zu scheitern. Und Frauke sagt, nein, ich mache das, ich habe eine Idee, ich kann das machen. Und da sind wir jetzt an dieser Stelle. Ivan blickte an ihr mit verständnislosen Augen herunter, blieb für einen Moment an ihrem Koffer hängen und wandte dann den Blick wieder zu ihrem Gesicht. So geht das nicht. Ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen. Damit ich keinen Ärger mit dem Finanzamt bekomme, muss ich die Behandlung zu Ende führen. Ivan begriff immer noch nicht, was die Frau wollte. Die Mehrwertsteuer, verstehen Sie? Es ist ein Problem mit der Mehrwertsteuer. Wenn ich von Ihnen 100 Euro bekomme, aber die Behandlung nicht abgeschlossen habe. Ihre Augen unterstrichen, dass sie es ernst meinte. Deutsche waren sehr korrekt und deshalb war eine abgebrochene Behandlung für sie sicher etwas ziemlich Schlimmes. Und Finanzamt war so ziemlich die einzige staatliche Institution, die Russen ernst nahmen. Zu viele waren im Reich des allmächtigen Präsidenten vom Finanzamt zur Strecke gebracht worden. Das Finanzamt musste man ernst nehmen. Warum sollte das in Deutschland anders sein? Ihre Gruppe konnte keinen Ärger gebrauchen. Kommen Sie, sagte er also und führte sie in das Wohnzimmer, wo nun überall halbgepackte Koffer herumstanden und auf der Couch und den Stühlen Kleidungsstücke aufgestapelt waren. Frauke begann sofort, alles aufzubauen, während Ivan im Nebenraum verschwand, in dem sich dann augenscheinlich eine intensive russischsprachige Diskussion entspann, nach deren Ende aber Wladimir fügsam den Raum betrat, also Wladimir ist der Oligarch, ja, fügsam den Raum betrat, sich vor Frauke in den Sessel fallen ließ und, während er seinen Fuß auf die Fußablage legte, sagte, kein Ärger mit Finanzamt, mach den Job fertig, dann alles okay. Frauke begann damit, womit sie das letzte Mal aufgehört hatte, mit dem kleinen Fräsaufsatz. Sie bewegte das Instrument ein paar Mal hin und her, schieß dann ein O aus und legte es mit ernstem Gesicht zur Seite. Was ist? Wollte Wladimir wissen. Frauke schüttelte leicht den Kopf, so als wollte sie einen Gedanken verscheuchen. Dann legte sie beide Hände um den Fuß, drückte mit den Daumen die Fußsohle an einer Stelle und sagte, oh. Dann wiederholte sie das O noch einmal. Was ist? Sagen! Sergei, das ist also der Leibwächter, der mit einem Stapel Kleidung auf dem Arm gerade den Raum betreten hatte, ließ diesen fallen und näherte sich, jederzeit bereit, seinen Chef zu verteidigen. Durch die Tür trat nun auch Ivan wieder zu der Gruppe, angelockt von der Lautstärke in Wladimirs Stimme. Frauke drückte, so fest sie konnte, was ein Quieken bei dem Mann hervorrief. »Tut das weh?« fragte Frauke, während sie den Fuß fest umklammert hielt, damit er ihr nicht entwunden wurde, um dann noch einmal fest zuzudrücken. »Ui!« brüllte Wladimir mit verzerrtem Gesicht. Er erinnerte sich. Er hatte schon in den letzten Tagen Schmerzen verspürt. Genau an der Stelle, die vor ihm sitzende Spezialistin identifiziert hatte. Ja, er erinnerte sich genau. Da hatte er schon etwas verspürt, hatte das aber nicht weiter beachtet. Vielleicht war das ein Fehler gewesen. Die Schmerzensschreie hatten die Frau offensichtlich aus der Dusche getrieben. Denn sie hatte nasse Haare, war barfuß und hatte sich nur notdürftig mit einem Badetuch bekleidet. Mit gurrenden Lauten stellte sie sich hinter Wladimir und massierte dessen Nacken, um ihn zu beruhigen. »Was ist los?« presste Ivan besorgt hervor, mit Mühe das schwere Atmen von Wladimir übertönend. Frauke drückte noch einmal, um einen weiteren Schmerzensschrei zu erzeugen, ließ dann den Fuß los, richtete sich auf und setzte dazu eine bekümmerte Miene auf. Morbus pedes russiniensis. Kann zur Amputation führen. Chaos brach aus. Wladimir kreischte angsterfüllt auf und reckte den schmerzenden Fuß mit unter den Oberschenkel gefalteten Händen in die Höhe. Ivan schüttelte fassungslos den Kopf und Sergei hastete im Raum herum, zauberte eine halbleere Flasche Wodka hervor und konnte nur von Ivan mit einem Faustschlag auf den Oberarm davon abgehalten werden, den Flascheninhalt über den betroffenen Fuß zu schütten. »Idiot! Vielleicht macht es das noch schlimmer!« Währenddessen hatte die Frau unter Gospodi, Gospodi rufend aus dem Nebenraum eine Ikone herbeigeholt und nachdem Wladimir erfolglos versucht hatte, seine Fußsohle anzusehen und dabei fast aus dem Sessel gerutscht wäre, hatte die Frau die Ikone so aufgestellt, dass der Heilige darauf einen freien Blick auf die Fußsohle hatte und dann mit zitternden Händen versucht, eine lange, dünne Kerze anzuzünden. Ivan, der durch die Vermeidung des Wodka-Bades für den Fuß wahrscheinlich Schlimmeres verhindert hatte, ging dazu über, den Kranken mit den Worten zu trösten, dass man ja für Sergei eine bequeme Tragekiepe bauen könne, in der man den Amputierten dann überall hintransportieren würde. Daraufhin ließ Sergei seinen Blick über die Leibesfülle von Wladimir gleiten und nahm inständig hoffend, die Heilung des Chefs zu bewirken, einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Die Aktionen der Besorgten zur Bewältigung der Lage waren jedenfalls einigermaßen erfolgreich, denn bei Wladimir ersetzte leises Stöhnen das Kreischen. »Darf ich mal alle Schuhe von Herrn Nitub sehen?« nahm Frauke die Gelegenheit wahr. »Vielleicht können wir Schlimmeres verhindern. Manchmal hilft das Tragen der richtigen Schuhe.« Stille. Dann setzte Wladimirs »Dawai, dawai« die ganze Gesellschaft in Betriebsamkeit und schon bald türmten sich neben Frauke Berge von Schuhen. Bootsschuhe, zwei Paar Slipper, Sneaker, Budapester Halbschuhe, drei Paar und eine einzelne Sandale sowie Pantoffeln. Atemlos von allen beobachtet, nahm Frauke das ein oder andere Paar in die Hand, presste hier und zog da und stieß dazu nachdenklich laut aus. Bei den Sneakern machte sie während sie die Abhörnadel unbemerkt zwischen Obermaterial und Unterfutter drückte, bevor sie abschließend die Pantoffeln prüfte, um dann wieder die Sneaker zur Hand zu nehmen und diese vor Wladimir zu stellen, der immer noch mit hochgerecktem Fuß in seinem Sessel saß. »Die sind gut«, sagte Frauke. Als sie die leichte Entspannung auf Wladimirs Gesicht sah, legte Frauke nach. »Die werden Sie heilen, aber Sie müssen sie immer tragen, hören Sie, immer. Egal, was Sie gerade machen, Sie dürfen sie nur zum Schlafen ausziehen.« Wladimir sprang auf, schlüpfte unter den gespannten Blicken seiner Begleiter in die Schuhe, knotete sie zu und stapfte mit erleichtertem Gesicht mit dem kranken Fuß auf. Der Schmerz war weg. »Gut, sehr gut«, sagte er in freudigen Gesichter der Umstehenden und rief damit bei der Frau einen dankbaren Blick auf die Ikone hervor, während Ivan und Sergei sich abklatschten. Dabei plemperte etwas aus der Wodkaflasche, die der Leibwächter immer noch in der Hand hielt, und ermunterte ihn somit, noch einen kräftigen Schluck zu nehmen. Man konnte nie wissen, welchen Anteil das an der Heilung seines Arbeitgebers haben konnte. »Bezahle gut«, wandte sich Wladimir an seinen Assistenten, der 5 200-Euro-Scheine hervorzauberte und Frauke hinhielt, worauf der Chef verlangte, »Mehr ist mehr wert. Wir haben nicht mehr Bargeld.« Die Enttäuschung in Wladimirs Gesicht währte nicht lange, denn er fand schnell eine Lösung. »Danke, guter Job. Ich werde empfehlen Sie. Empfehlung viel Geld.« Damit entließ Wladimir Wladimirowitsch Nitub Frauke, die tief durchschnaubte, als sich die Tür hinter ihr geschlossen hat. Und wie es dann weitergeht mit Frauke und welche Aufgaben sie noch für den BND ernimmt und auch wie es dazu gekommen ist, können Sie lesen, wenn Sie die gesamte Geschichte in Strandkorb, Mord und Sonnenbrand lesen. Wie gesagt, auch noch viele andere schöne Geschichten von alles von Autoren hier aus dem Nordwesten drin.
Cool. Danke dir.
Danke auch.
Danke auch.